Heute ist ein besonderer Tag, und zwar der internationale Paniktag. Heute sollen wir also unsere Aufmerksamkeit auf das Thema Panik richten. Finde ich wichtig und richtig, denn über mentale Gesundheit und Gefühle sprechen wir viel zu selten. Ja, und das wollen wir jetzt ändern und sprechen mit Cecilia Scholten. Sie ist Psychologin und Theologin und arbeitet als Seelsorgerin bei der St. Sixtus in Haltern am See. Hallo, Frau Scholten.
Hallo, Frau Burkhardt. Ich grüße Sie.
Ich finde ja, das ist eine spannende Kombination. Psychologin und Theologin ist auch selten, oder? Wissen Sie, warum das so ist?
Ich denke, das hat was mit der Geschichte unserer beiden Professionen zu tun, dass sozusagen Theologie und Psychologie lange in der Abgrenzung waren. Das wird aus meiner Perspektive in den letzten Jahren besser, weil wir immer mehr erkennen, dass sozusagen vieles über das hinausweist, was wir als Menschen regeln können. Und da sind wir bei der Gottesfrage oder bei unserem Glauben.
Starten wir mal ganz seicht rein. Können Sie mir erklären, was genau ist Panik und was ist der Unterschied zur Angst?
Ja, eine Panik ist im Prinzip das Symptom, wenn jemand Angst hat. Nämlich man erkennt, dass jemand anfängt zu schwitzen, zu zittern, dass er anfängt zu schreien oder sie anfängt zu schreien. Und erstmal ist ja Angst völlig normal. Und sie unterscheidet sich von der Furcht, wo wir gerichtet auf was Bestimmtes uns fürchten. Vor einem Hund, vor einer Schlange, vor einer Maus zum Beispiel. Die Angst ist eher ungerichtet. Das heißt, ich weiß gar nicht, warum gerade mein Körper so reagiert. Und das äußert sich in einer Panikattacke. Und wenn das dann immer mal wieder passiert, sprechen wir von einer generalisierten Angststörung, die behandelbar ist.
Das ist schon mal sehr gut, zum Glück. Sie hatten jetzt schon so ein paar Ängste oder Situationen eher gesagt benannt, in denen wir panisch werden. Manche haben Angst vor Spinnen, manche vor Schlangen. Was gibt es noch für Momente? Wann werden wir panisch?
Es gibt Leute, die haben Angst vor Menschen. Das ist aber in der Regel dann schon ein zweites Symptom, weil die Ängste, die wir haben, die Furcht, die wir entwickeln, das kommt in der Regel aus unserer Biografie, aus der frühen Kindheit. Wir kriegen anerzogen, eine Angst vor Hunden zu haben. Es ist natürlich sinnvoll, Respekt vor fremden Hunden zu haben, aber wir bräuchten eigentlich keine Angst vor ihnen entwickeln. Und die frühen Erfahrungen, die prägen uns so sehr, dass wir manchmal gar nicht mehr wissen, wo es denn herkommt. Ich mache mal ein Beispiel. Ich habe selber eine Angststörung in einem ganz kleinen Bereich, die ich von mir kenne. Ich bin mal in den Bergen abgestürzt. Und immer dann, wenn es jetzt in die Berge geht, also ich laufe immer noch, es schotterig wird und rutschig wird und ich runterlaufen muss, dann spüre ich das Adrenalin in meinem Körper, es schießt ein. Ich werde zitterig und merke, Achtung, jetzt aufgepasst, hier ist was, hier musst du besondere Aufmerksamkeit dem schenken. Und ich kann das dann runterarbeiten und dann getrost irgendwann diesen Berg hinuntergehen. Aber es braucht den Moment, wo ich sage, langsam. Das heißt, ich versuche, die Angst zu entmachten. Ja, indem ich sage, das ist nicht die Situation von früher, wo ich abgestürzt bin, wo ich 3 Wochen im Krankenhaus lag, sondern jetzt habe ich einen kleinen Hügel vor mir, da muss ich runter. Und manchmal hilft mir auch der Bergpartner, indem er sozusagen mich an die Hand nimmt oder wie auch immer, um da runter zu.
Also Körper und oder Kopf merken sich Situationen, die nicht so schön für uns waren. Und dann kommen wir wieder in diese Symptome rein, die Sie gerade schon erzählt haben. Also manche kriegen schwitzige Hände, manche zittern. Wie genau läuft das denn ab? Also ich zum Beispiel habe super Angst vor Spinnen. Was für Symptome bekomme ich?
Das ist sehr unterschiedlich. Also entweder sie schwitzen oder sie kriegen Herzrasen bis hin zu Todesangst, wenn sie eine Spinne sehen, je nachdem, wie heftig diese Angst ist. Und normalerweise würde man sagen, okay, ich meide Spinnen in meinem Leben. Aber es gibt ja auch Situationen, da muss man durch. Also wenn Leute soziale Ängste haben, dann können sie sich ja nicht isolieren, weil die Isolation führt ja zu noch mehr Krankheit und letztlich, so wissen wir ja aus der Kindheitsforschung, auch zum frühen Tod, wenn wir nicht mehr in der Lage sind, die Dinge, die wir im Leben zu bewältigen haben, bewältigen können. Und dahinter steckt ein sogenanntes Kohärenzgefühl.
Was ist das?
Das Kohärenzgefühl sagt uns, dass wir sozusagen Situationen verstehen können, dass wir Situationen handhaben können und dass sie für uns Sinn machen. Also bei ihrer Spinnenangst würde ich sagen, ja, so what? Es ist ja jetzt nicht so tragisch. Aber wenn sie jetzt zum Beispiel in einem Zoo arbeiten müssten und täglichen Umgang mit Spinnen hätten, würde ich es mit der Gesellschaftstherapeutin Ruth Kohn sagen, geh immer einen Schritt weiter, als deine Angst dich hält. Also das heißt, wir müssen durch diese Ängste hindurch, wir müssen sie erkennen, wir müssen sie entmachten und letztlich wieder anders mit ihnen umgehen.
Wie erkenne ich denn, wenn jemand anderes Panik hat?
Also mitunter erkennen sie das gar nicht, weil die Leute ganz still werden, in sich zusammensinken, mitunter auch bewusstlos werden. Also das heißt, es gibt was ganz Stilles, aber es gibt natürlich auch das Laute, das kennen sie wahrscheinlich auch, dass jemand anfängt zu schreien, dass jemand aggressiv wird, um sich zu schlagen oder solche Dinge passieren dann.
Wie kann ich denn jemandem helfen, der Panik hat?
Mein erster Tipp wäre immer, nicht anfassen.
Mhm.
Weil sie wissen nicht, ob derjenige genau da seine Panik, seine Ängste hat. Und wenn sie den anfassen, kann es sein, dass sie sich selbst verletzen. Das heißt, Schutz immer zuerst. Und das gilt natürlich auch immer für das Helfersystem. Sondern wichtig ist dann, beruhigend auf jemanden einreden, den Notarzt verständigen. Und gegebenenfalls, wenn sie sich das zutrauen, die Atmung beeinflussen. Also ganz tief ein- und ausatmen. Was auch hilft, ist die Ohren zu kneten.
Ohren
ja, das
kneten?
Sind also alles Sachen aus dem NLP. Das fördert die Gehirndurchblutung. Was immer wichtig ist, die Atmung zu kontrollieren, weil in der Regel gehen Panikattacken mit beschleunigter Atmung und dann auch mit beschleunigter Herzfrequenz einher.
Denken wir jetzt mal an uns selbst. Also klar, wenn mich das stark im Alltag belastet, dann sollte ich natürlich eine Therapie in Betracht ziehen. Aber gibt es sonst noch so Tipps und Tricks, was ich auf die Schnelle tun kann?
Leute, die unter Panikattacken leiden, die können in eine Selbsthilfegruppe gehen. Oft hilft auch schon zu öffnen, dass man Panikattacken hat, weil es ist schambehaftet. Und die erste Überzeugung für mich als Therapeutin wäre, Menschen dazu aufzufordern, darüber zu reden. Und das tun sie ja in der Therapie dann als erstes mit mir. Und dadurch, dass sie darüber reden können und es teilen können, geht sozusagen dieser Erregungszustand schon runter, wie eine Kurve. Das Gleiche passiert in der Therapie. Die Erregung wird ganz hoch und dann geht sozusagen dieser Erregungszustand runter. Und wenn man das öfter übt, dann wird die Erregung weniger und die Panikattacken nehmen ab.
Ich würde sagen, wir hören uns jetzt gleich nochmal, Frau Scholten, denn heute ist ja der internationale Tag der Panik und wir wollen jetzt gleich nochmal darüber sprechen, inwiefern taucht denn Panik auch in der Bibel auf und was hat unser Glauben damit zu tun? Also, vielen Dank schon mal fürs Erste. Heute ist internationaler Paniktag. Wir haben eben schon mit Cecilia Scholten gesprochen. Sie ist Psychologin und Theologin und arbeitet als Seelsorgerin bei der St. Sixtus in Haltern am See. Hallo nochmal, Frau Scholten.
Hallo Frau Burkhardt, schön, Sie nochmal zu hören.
Ja, lassen Sie uns jetzt doch mal rübergehen zum Thema Glauben. Inwiefern spielt denn das Thema Panik in der Bibel eine Rolle?
Ja, wir haben natürlich in den Klagepsalmen, die ganzen Psalmisten, die kannten das sehr gut. Und ich nenne mal zwei Zitate. Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, ich fürchte kein Unglück. Denn du bist bei mir, dein Stecken und dein Stab trösten mich. Und als zweites aus dem Buch der Sprüche, Menschenfurcht bringt zu Fall. Wer sich aber auf den Herrn verlässt, wird beschützt. Also wir haben das in jedem Gebet. Wir fangen an mit der Klage. Jede Panikattacke fängt an mit der Klage. Es wird jemand laut. Dann kommt die Bitte, lass es doch bitte aufhören. Und dann kommt der Lobpreis und Dank. Gut, dass ich da durchgekommen bin. Das haben wir eigentlich durch jedes Gebet hindurch haben wir das bis in den Gottesdienst hinein. Und letztendlich ist es, wenn man mal hinter die Ängste guckt in der Therapie, ist es in der Regel irgendwann zurückführbar auf die Angst vor dem Tod. Also es passiert mir was, ich bleibe nicht unversehrt, ich habe Angst, bei einem bestimmten Ding zu sterben. Denken Sie mal an Leute, die panische Angst haben, in ein Flugzeug zu steigen. Das ist der Angst, der Verlust vor der Kontrolle, weil ich kann das Flugzeug nicht kontrollieren. Ich sitze hinten drin und muss mich darauf verlassen, dass der Pilot oder die Pilotin das Flugzeug sicher in den nächsten Flughafen steuert. Also sozusagen als Grundform der Angst, ich habe Angst vor meinem eigenen Tod, um meine eigene Existenz. Und die Bibel ist voll davon. Also das Wort fürchten wird in zweierlei Hinsicht gebraucht oder Angst wird in zweierlei Hinsicht gebraucht. Einmal als nützlich, als Ehrfurcht oder Respekt vor was Größerem, vor Gott. Und das würde Vorteile und Segen bringen. Oder aber als unnützlich, nämlich als Geist der Furcht.
Sie arbeiten ja als Seelsorgerin. Haben Sie das da auch manchmal, dass Sie, wenn Sie mit den Menschen sprechen, über den Glauben den Menschen helfen können?
Ja, natürlich. Also wenn ich in meinen Beratungen bin, in der Therapie, das ist in der Regel dann eine sehr sensible und intime Situation, habe ich das relativ häufig, dass ich natürlich als Therapeutin in das Handwerkszeug der Psychotherapie greife. Aber immer dann, wenn es um die Lebensfragen geht, um die Glaubensfragen geht, um die spirituellen Fragen geht, wie balanciere ich eigentlich mein Leben, weil es gibt keine 100% im Leben, sondern immer nur ein Teil. Und das, was wir als Menschen vermögen, da kommen wir oft mit an die Grenzen. Also schauen wir jetzt mal in die ganzen Kriegsgebiete. Ja, ich habe hier einen Asylbewerber bei mir wohnen, der hat panische Angst, weil seine Familie in Teheran bebombt wird.
Ja.
Dann zu sagen, du kannst jetzt nichts tun, aber du kannst für sie beten, weil die Kraft, davon bin ich fest überzeugt, dass zwischen Himmel und Erde mehr ist, als wir erklären können, dass die Kraft überkommt und dass es wichtig ist, das auch zu tun.
Ein sehr, sehr schönes Schlusswort, finde ich, Frau Scholten. Sie sind Psychologin und Theologin und Seelsorgerin bei der St. Sixtus in Haltern am See. Vielen, vielen Dank für Ihre Zeit und vor allen Dingen auch für die Tipps und die Aufklärung heute zum Paniktag. Vielen Dank Ihnen.
Sehr gerne. Danke, Frau Burkhardt.